Es ist eine gute Tradition, so in den letzten Tagen des alten Jahres zurückzuschauen. Machen viele in den Zeitungen, in den Fernsehsendungen kann man es erleben, bei Sportberichten. Und ich denke, es ist eine gute Tradition, bevor wir ins neue Jahr gehen, so am letzten Sonntag, letzten Gottesdienst am letzten Sonntag in diesem Jahr, auf die alte Jahreslosung zurückzuschauen. Wir werden ja ab 1. Jänner eine neue haben, mit uns mit einer neuen beschäftigen. Aber ich lade ein, zurückzuschauen. Wir haben es ja heute schon gehört und wer es nicht mehr weiß, es steht auch auf unserem Gottesdienstblatt. Aus Römer 15, Vers 7, wir haben jetzt den ganzen Text gehört, auch den Zusammenhang. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Und da möchte ich euch fragen, wie geht's euch mit so einer Jahreslosung? Ist sie Hilfe, Ermutigung, Herausforderung? Beschäftigt ihr euch damit? Oder ist die einfach vergessen und man wird nur hier und da mal daran erinnert, wenn man es gerade mal hört? Jahreslosungen gibt's ja noch nicht so lange. Ich meine, viele von euch oder manche werden ja das Losungsbuch der Herren und der Brüdergemeinde kennen. Das gibt's ja schon lange. Da war der Wunsch, dass jeden Tag ein Bibelvers den Tag begleitet. Und irgendwann Beginn war schon 1930, nicht mehr ganz, Beginn des 20. Jahrhunderts, hatte dann ein schwäbischer Pfarrer die Idee, man könnte ja auch für ein Jahr ein Motto wählen, ein biblisches Motto, einen Bibelvers. Wer Interesse hat, kann im Internet alle Jahreslosungen seit 1930 finden. Die erste Jahreslosung kam also von dem schwäbischen Pfarrer Otto Ried Müller, dem damaligen Vorsitzenden des Reichsverbandes weiblicher Jugend, in Absprache mit dem Dachverband der evangelischen Jungmännerbünde, wo auch die CVDMs dazu gehört haben. Und sie lautete, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das steht im Römer 1, also auch ein Römertext. Es sind dann später Gremien entstanden und seit 1969 beteiligt sich auch die römisch-katholische Kirche an der Erstellung der Jahreslosung. Das ist nicht so wie in den Tageslosungen, die ja gelost werden. Wir waren ja selber mal, mein Mann und ich, mit einigen Leuten in Herrenhut, wo man das auch sehen kann, den Raum und auch die kleinen Röllchen, wo dann wirklich gezogen wird. So ist es bei der Jahreslosung nicht, sondern ein Gremium beschäftigt sich damit, wo außer den christlichen Vereinen junger Menschen auch die Vereinigung evangelischer Freikirchen in Deutschland und einige andere Organisationen dazugehören, die evangelische Kirche, die katholische, nicht nur in Deutschland, auch die schweizerische und österreichische Bibelgesellschaft. Und dann wird gemeinsam überlegt, werden Vorschläge gemacht und aus diesen Vorschlägen wird dann die Jahreslosung ausgesucht. Also wer Interesse hat, schaut's mal ins Internet, ihr könnt alle nachlesen. Losungen sollen zwei Dinge nicht sein. Sie sollen einerseits nicht das intensive Bibellesen ersetzen. Peter Rettinger hat einmal gesagt, das ist das Fast Food der Bibelleser. Also mal ein kleines Wort für einen Tag, aber das kann nicht ersetzen, dass wir uns intensiv mit der Bibel beschäftigen. Und sie sollen auch kein Orakel sein, sondern sie sollen einfach uns begleiten, uns damit zu beschäftigen, ein Leitvers. Trost sein, Hilfe. Machen wir auch ein Stück Herausforderung. Ich denke, die Jahreslosung 2015 war eher ein Stück Herausforderung. Und was das Spannende ist, es gibt jedes Jahr, und das gibt es auch wieder für 2016, ein Buch, wo viele, viele Leute berichten, wie es ihnen mit der Jahreslosung geht. Und ich habe einige Gedanken davon auch in meine Ausführungen einfließen lassen. Und wenn noch Zeit ist, werden wir zum Schluss uns noch das ein oder andere anhören. Aber schauen wir mal in den Text, in das Umfeld hinein. Wir haben ja die ganze Stelle gehört, in den Kontext. Und da lade ich euch ein, mitzukommen nach Rom. Mittelpunkt eines Weltreiches. Ich denke, die Römer haben sich gedacht, es war sicher Mittelpunkt der Welt, für der damaligen Welt. Und es war ein buntes Völkergemisch, das die Stadt besiedelt hat. Vielleicht sehen wir Parallelen zu unserer Stadt heute. Es gab echte Römer. Ich habe gelesen, auch heute sagt man noch, man muss 7 Generationen in der Stadt wohnen, um ein echter Römer zu sein. Ich weiß nicht, wie es in Wien ist. Wenn dem so ist, bin ich sicher kein echter Wiener, aber es macht nichts. Es gab Bürger zweiter Klasse, also wer nicht römischer Bürger war, hat also wesentlich weniger Rechte gehabt. Es gab Volksgruppen aus allen Teilen, Arme und Reiche, Bedeutende und Unbedeutende, Gebildete und Ungebildete. Und da gab es auch Spannungen dazwischen. Die Römer waren die Herren, die waren wer. Anders als die Griechen, die haben die Bildung mitgebracht. Für die waren die Römer sowieso nur Halbgebildete. Und die Germanen, die da irgendwo gefangen waren oder zugezogen sind, das waren die Barbaren, die hat man überhaupt verachtet. und Sklaven, die keine Rechte hatten. Und ich denke, genauso bunt und unterschiedlich war auch die Gemeinde in Rom. Man nimmt an Juden und Heidenchristen. Ich habe Auslegungen gelesen und auch die Ausleger sind sich nicht einig. Ist es aus den Judenchristen hervorgegangen? Sind mehr Judenchristen gewesen, mehr Heidenchristen? Man kann es eigentlich wissenschaftlich gar nicht herausfinden. Es war keine Gemeinde, die Paulus gegründet hat, das ist mir ziemlich sicher. Und als Paulus den Brief geschrieben hat, hat er die Gemeinde auch persönlich nicht gekannt, aber er hat sicher von ihr gehört, was in Rom passiert hat, hat man einfach gewusst. Und nun lade ich euch ein, euch folgende Szene vorzustellen. Ich gebe zu, es ist eine fiktive Szene, aber stellen wir es uns einmal vor. Einer aus der Gemeinde, und wir wollen ihn Rufus nennen, ein guter römischer Name, hat Gemeindeglieder zum Essen eingeladen. Es gab eine gute Fleischspeise, vielleicht einen Römertopf. Und dann fragt einer der Geschwister, du Rufus, wo hast du das Fleisch her? Das schmeckt ja großartig. Und Rufus antwortet, na vom Marktstand, vom Forum, bei den Tempeln. Das ist dort gut und preiswert. Haben da einige zusammengezuckt? Das Fleisch von dort? Das kommt doch aus den Götzentempeln. Das ist doch Götzenopferfleisch, das dann verkauft wird. Manche sind entsetzt. Kann uns das schaden? Einige Juden sind entsetzt. Das ist nicht koscher. Damit beleidigen wir doch Gott. Neubekehrte Heidenchristen sind entsetzt. Götzenopferfleisch. Den Götzen geopfert. Das kann uns doch wieder an die Götzen binden. Jetzt sind wir endlich los. Kann uns da nichts was passieren? Und andere schon lange in der Gemeinde, seiende Gemeindeglieder, wissen um die Freiheit, die dann Jesus gegeben hat und machen sich lustig und sagen, Fleisch ist doch Fleisch, die Götter sind doch nichts, die können uns gar nichts. Im Fleisch sind keine Götzenkräfte. Und wenn Christus uns frei macht, dann sind wir doch nicht mehr an die alten Speisegesetze gebunden. Es ist alles Gabe Gottes. Und wenn ihr das nicht so seht, kann es mit eurem Glauben nicht weit her sein. Und schon waren die wilden Diskussionen im Gang, Beschuldigungen, Streitereien. Eine fiktive Szene. Kennen wir nicht? Paulus weiß um die Problematik. Vielleicht ist er gefragt worden, wie er dazu denkt. Wir wissen es nicht. Aber jedenfalls weiß er darum und schrieb deswegen, im Römerbrief ging er ganz gezielt auf diese Situation ein. Und er schreibt, nehmt doch Rücksicht auf die, die im Glauben noch unsicher sind. Und streitet nicht mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen. Lest einmal das ganze Kapitel 14 und 15, da geht es ganz genau darum, um Fleischspeisen. Da geht es um Tage halten oder nicht halten. Und Paulus schreibt, ich könnte hier alles essen. Mir imponiert ja Paulus, wenn er auch auf anderer Stelle schreibt, ich kann alles, satt sein und Mangel haben. Es macht mir nichts aus, weil ich so mit Christus verbunden bin. Aber wenn ich anderen zum Anstoß wäre, dann möchte ich gar kein Fleisch mehr essen. Wichtig ist doch, dass die Geschwister nicht vom Glauben abfallen, dass ich ihnen kein Anstoß bin, dass ich ihnen nicht Jesus verdecke. Wie gesagt, eine fiktive Szene. Heute keine Problematik für uns. Wir haben ja kein Götzenopferfleisch mehr und haben daher kein Grund zu Diskussionen und Auseinandersetzungen, oder doch? Also in einer der Geschichten dieses Buches schreibt auch Norvan Haften, manche kennen sie, sie war vor etlichen Jahren bei uns einmal zu Bibeltagen, und sie schreibt, bis heute denken Christen unterschiedlich über viele Themen. Als Referentin bekomme ich das häufig mit. Ich habe Freizeiten erlebt, da haben Frauen wild getanzt, wie David es tat. Und sie schreibt, ich habe das selber mal erlebt, als ich jung Christ war, da war ich so begeistert, dass ich getanzt habe. Und eine Frau von einem Referenten hat mich so böse angeschaut, dass ich mir gedacht habe, habe ich jetzt was Böses, was Unchristliches getan? Sie hat erlebt, dass bei einer Gruppenreise, wo eine Studienreise war und sie im Bus eine Andacht gehalten hat, hat vorher ein Teilnehmer gebeten, ob er aussteigen dürfte, damit er nicht an einer Andacht teilnehmen müsste, den eine Frau hält. Ich hoffe, es verlässt jetzt niemand diesen Raum. Und sie schreibt, ich kenne Christen, die fahren an einem Sonntag von einer Freizeit nicht nach Hause. Man darf doch den Sonntag, den Feiertag nicht durch lange Reisen vollstopfen. Und sie sagt, ich kenne auch Menschen, die sagen, man darf nur zur Orgelbegleitung singen, denn Gott mag keine rhythmische Musik. Und sie kennt, und das ist mir was Neues, sie schreibt, ich kenne Christen, die den Namen Jesus nicht verwenden, weil sie der Meinung sind, dass Jesus nur mit den jüdischen Namen Yeshua ausgesprochen werden soll. Gibt es also doch Verhaltensweisen, die uns am anderen irritieren und wir dadurch ihren Glauben hinterfragen? Ich denke, Leute, die länger in der Gemeinde sind oder die schon älter sind, noch älter als ich, können uns da manches erzählen. Über Lebensstil, über das, was man anziehen darf, Hose oder nicht, war ja lange auch ein Thema, was Frauen dürfen oder nicht dürfen. Und sehr schnell ist man dann dabei, den Glauben des anderen in Zweifel zu ziehen. Und noch ein springender Punkt ist dabei, und den möchte ich jetzt noch einmal betonen, bevor wir noch einmal uns mit der Jahreslosung beschäftigen. Wichtig ist bei all dem, was ich tue, und ich denke, das ist manchmal eine Herausforderung, dass ich den anderen nicht die Sicht auf Jesus verstelle. Wir beten manchmal drum, mein Mann und ich. Herr, lass unser Verhalten nicht so sein, dass unsere Familie, unsere Freunde dich nicht sehen können. Oft ist uns das selber nicht bewusst. Paulus schreibt ihm, ich will lieber überhaupt kein Fleisch essen, um anderen keinen Glaubensanschluss zu werden. Vielleicht könnte man sagen, in manchen Gegenden, ich will lieber gar keinen Alkohol trinken oder nicht rauchen oder das und jenes. Es wird ja berichtet, dass ein amerikanischer Bruder hat das einmal erzählt, dass er so seine ganze Pfeifensammlung mitgebracht hat. Sein Großvater hat ein Tabakfeld gehabt und das war gang und gäbe. Und dann kam er nach Europa und die waren ganz entsetzt. Und er war da entsetzt, dass sie Wein getrunken haben, weil das macht man als guter amerikanischer Christ aus gewissen Regionen nicht. Also wir können uns da viele Sachen vorhalten. Und ich denke, das will Paulus ansprechen. Wir sollen uns nicht an Kleinigkeiten reiben. Wir sollen das tun, was wir mit gutem Gewissen tun, und wir sollen andere keinen Anstoß sein. Aber ist es immer so einsichtig für uns? Wenn ich an unsere fiktive Szene an Rom zurückdenke, werden sich manche gedacht haben, es ist doch zu blöd, warum soll ich das gute und billige Fleisch nicht verwenden, nur weil andere da komisch denken? Muss ich mich wirklich von anderen tyrannisieren lassen in meinem Lebensstil? Wir wollen doch immer authent sein, echt sein, das ist ja heute das große Schlagwort. Und wollen uns doch nicht verbiegen. Gott hat uns Menschen verschieden geschaffen und auch den einen mehr Gaben gegeben als den anderen. Deswegen sagt Paulus, wenn ihr einen größeren Blick habt, wenn ihr stärker seid im Glauben, wenn ihr nicht so schnell aus der Fassung blickt, nehmt doch Rücksicht auf andere. Denen fällt es vielleicht nicht so leicht. Wollen wir den anderen ihr Gewissen belasten? Wobei man unterscheiden muss, es geht hier wirklich um Lebensstil, um gewisse Verhaltensweisen. Wenn es um Verstöße gegen göttliches Gebot geht, ist Paulus immer sehr klar und eindeutig. Aber hier geht es um einen Freiraum für Frömmigkeitsformen und um Respekt und Liebe. Paulus weiß, Rechthaberei, wobei wir den anderen etwas von der Wahrheit Gottes aufdrängen wollen, was uns wichtig geworden ist, baut nicht auf, sondern macht vieles kaputt. Wir sind oft so fest überzeugt, dass unsere Gedanken richtig und wichtig sind und vergessen dabei, dass die Erkenntnis, auch wenn sie noch so richtig und wichtig erscheint, in Gottes Augen immer nur Stückwerk ist. Erst wenn wir mit ihm vereint sind, werden wir volle Klarheit haben, volle Gewissheit, volles Sehen. Heute ist es immer nur Stückwerk und deswegen sollten wir auch akzeptieren, dass andere manches anderes sehen. Das Problem fängt auch dort an, andere anzunehmen, wo wir sehr verschieden sind, wo wir den anderen nicht sympathisch finden. Man spricht ja so gerne, die Chemie stimmt nicht. Und es wird uns nicht gelingen, dass sie mit jedem stimmt, weil wir sind zusammengewürfelt. Wir haben als Gott einen gemeinsamen Vater und sind daher Geschwister. Und es gibt ja so ein schönes Sprichwort, Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister nicht. Gott stellt uns zusammen, so wie er es möchte. Und da wird es nicht mit jedem immer einfach sein. Möchte dazu eine kurze Geschichte lesen von einer typischen Gemeinde. Vielleicht kennen wir manche Parallelen. Und zwar schreibt es Andrea Eisler. Sie ist Religionspädagogin, Pfarrfrau und Mutter von 5 Kindern. Vielleicht können wir uns in manchen wiederfinden. Sie schreibt, ich sitze im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Nicht allein, Gott sei Dank. Viele sind gekommen und ich kann nur staunen. Spielt sich da nicht vor meinen Augen ein Wunder ab? Mein Blick schweift über die versammelte Gemeinde. Da drüben sitzt der erfolgreiche Bankangestellte und dort die Arbeitslose. Der Arzt nimmt neben der Patientin Platz. Die gehbehinderte Frau ist heute wiedergekommen und auch der Jungunternehmer, der mit Begeisterung Ultramarathons läuft. Ein Kleinkind plappert neben seiner Mutter, während eine ältere Dame die Hände faltet und zur Ruhe kommt. Junge und Alte, Handwerker und Studierte, Männer und Frauen, die verschiedensten Charaktere, die unterschiedlichsten Lebensgeschichten und Schicksale sind hier zusammen. Die Orgel intoniert das erste Lied und ein Loblied erklingt aus vielen Mündern. Eine Melodie mit vielen Stimmen, eine Harmonie in verschiedenen Tonlagen. Es ist etwas Wundersames um die Gemeinde, um jede Christengemeinschaft. Gemeinsam singen wir zur Ehre Gottes. Gemeinsam loben und bekennen wir seine Barmherzigkeit und seine Größe. Dass wir Gott einmütig wie mit einem Munde loben können, welch ein Wunder. Ich bin so dankbar über diese erlebte Gemeinschaft. Sie kommt mir vor wie ein Vorgeschmack auf dem Himmel. Nach dem Gottesdienst steht man noch bei einer Tasse Kaffee zusammen und tauscht sich aus. Ich versuche, eine neue Gottesdienstbesucherin mit verschiedenen Mitgliedern der Gemeinde bekannt zu machen. Hoffe, dass sie Freunde findet und sich bei uns wohlfühlt. Einige Wochen später komme ich mit dieser Frau ins Gespräch. Wir reden über die Mitglieder der Gemeinde. Sie berichtet, wen sie sympathisch findet und mit wem sie so ihre Schwierigkeiten hat. Ach, ich verstehe sie gut. Bei näherem Betrachten sieht in unserer Gemeinde manches ganz anders aus. Im Gewirr des Alltags wird aus dem gemeinsamen Lob schnell ein Katzenkonzert. Vieles passt bei uns Christen nicht zusammen. Der eine nörgelt an allen herum und macht sich selbst und seine Auffassung zum Maß aller Dinge. Der andere empfindet sich als Mauerblümchen, unbeachtet und ausgegrenzt. Dabei bemühen sich viele um ihn. Der nächste spielt selbstbewusst und stark die Schwachen an die Wand und sich immer in den Vordergrund. Eine drückt sich vor sämtlichen Aufgaben, die andere lebt von dem Gefühl, dass ohne sie rein gar nichts läuft. Eine pflegt einen privaten Fanclub, eine andere brüskiert alle durch ihre Taktlosigkeit. Aus der Harmonie wird so leicht Disharmonie und wir spüren, nein, bei uns ist noch lange nicht der Himmel auf Erden. Wie kann Gemeinde nur gelingen? Der Kernsatz des Paulus ist die größte Herausforderung für jede Christengemeinschaft. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Gemeinde ist wesentlich mehr als eine vergnügliche Sympathiegruppe. Gemeinde ist zunächst Gemeinschaft von Sündern. Ich fange bei mir selbst an. Gottes Wort spricht mich schuldig. Und auch wenn ich mich gar nicht so fühlen mag, ich bin ein Sünder. Auch ich bin angenommen durch Jesus Christus. Er hat mich wie eine Ertrinkende aus den Fluten gerettet. Ich bin gerecht gemacht, auch wenn ich gar nichts von eigener Gerechtigkeit spüren mag. Paulus macht auf den Mann im Mittelpunkt aufmerksam. Gemeinde ist Gemeinschaft um Jesus Christus. Jesus breitet die Hände aus. Sie schließt uns Sündern in die Arme und verbindet uns mit Gott. Wenn dieser liebende Herr die Mitte unserer Gemeinde ist, dann schafft er Frieden unter uns, damit wir miteinander in Frieden leben, lieben, loben und dienen können. Wo wir nicht nur uns sehen, sondern den Herrn der Gemeinde im Blick und im Herzen haben, da werden wir einander begegnen. Wir sehen in unseren Mitchristen nicht den Frommen, sondern einen Menschen, den Jesus liebt, für den Jesus starb und auferstand. Wir versuchen nicht, den anderen in die Form zu pressen, die uns passt, sondern wir nehmen ihn als einen Menschen, den Gott durch sein lebendiges Wort prägen und formen will. Wo wir einander annehmen können, wie Christus uns angenommen hat, wird unsere Verschiedenartigkeit zu einem großartigen Geschenk Gottes. Unsere Gemeinschaft bekommt eine herrliche Ausstrahlung, die Jesus Christus ehrt. Und ich denke, wenn wir das so sehen, so ist unser Text, auch unsere Jahreslosung, auch ein Stück Weihnachtstext. Wir haben ja den Sonntag nach Weihnachten. Denn wie könnten wir all das tun, wenn wir nicht wissen, uns ist heute der Heiland geboren, der Retter ist da. Wir wären ja gar nicht imstande, manches zu leben. Wir könnten mit Leuten gut auskommen, die uns sympathisch sind, wo die Chemie stimmt. Aber wie schaffen wir es, einander anzunehmen? Einander anzunehmen ist mehr als Sympathie, ist mehr als unbedingt jeden zu lieben, sondern das heißt auch gerade den anzunehmen, der mir Schwierigkeiten macht, der mir schwerfällt. Und ich glaube auch dann, es heißt zum Lob Gottes, dann werden wir Zeugnis sein. Denn Klicken, die dasselbe Interesse haben und miteinander herumhängen, die gibt es überall. Das ist kein Zeugnis. Zeugnis ist, wenn wir es schaffen, auch als unterschiedliche Menschen gemeinsam Gott zu loben, Gott zu ehren. Und ich denke mir immer, Leute, mit denen ich Schwierigkeiten habe, mit denen ich mir schwer tue, die für mich schwierig sind, für die bin ich wahrscheinlich genauso schwierig, weil ich so ganz anders bin, weil ich manches anders sehe, manches anders lebe. Und ich denke, da können wir uns treffen. Und was wir noch sehen müssen, auch der andere ist Gottes geliebtes Kind und von ihm angenommen. Und ich denke, dann werden wir es auch schaffen, einander anzunehmen. Das heißt nicht nur nett zueinander sein und uns lieb zu haben. Es geht wirklich darum, den anderen in seinem Anderssein wahrzunehmen. Ein Verstehen einzuüben, ehrlich miteinander umzugehen. Auch manchmal diskutieren und streiten. Und dann zu entdecken und zu erleben, was Versöhnung wirklich bedeutet. Und ich möchte gerne zum Abschluss noch eine Geschichte vorlesen, die mich sehr berührt hat. Weil es hier wirklich auch darum geht, Menschen aus ganz anderem Hintergrund, aus einem anderen Volk, wo ich vielleicht schlechte Erfahrungen habe, ihn anzunehmen. Diese Geschichte schreibt Albrecht Kaul. Albrecht Kaul ist manchen von uns persönlich bekannt, auch ich habe ihn kennengelernt. Er war in der DDR, tätig im Jungmännerwerk der Evangelischen Kirche. Es waren ja damals in der DDR alle christlichen Vereine auch der CVDM verboten. War dann später im CVDM in Kassel tätig und ist jetzt China-Beauftragter des CVDM-Gesamtverbandes in Deutschland. Und er schreibt, die Russen waren nicht unsere Freunde. In den Zeitungsberichten schon. Die Propaganda der DDR sprach vom großen Bruder Sowjetunion. Die Menschen von der Straße witzelten. Freunde kann man sich aussuchen, Brüder nicht. Freilich, die Rote Armee hat mit enormen Verlusten vom Osten her am 8. Mai 1945 den Nationalsozialismus und die unsäglichen Brutalitäten des Zweiten Weltkriegs beendet. Aber was kam dann? Vergewaltigungen, Deportationen und Hinrichtungen von Gegnern. Die Demontage der wenig unversehrt gebliebenen Betriebe und Bahnstrecken. Und allgegenwärtige militärische Einschüchterung. Der Aufstand der Bevölkerung am 17. Juni 1953 wurde mit sowjetischen Panzern niedergewalzt. Ein guter Freund wurde Opfer einer Vergewaltigung durch einen russischen Soldaten. Dies hat nicht nur ihn, sondern auch die Ehe seiner Eltern unsagbar belastet. Ein anderer Freund ist in seinem Trabi bei einem Zusammenstoß mit einem russischen Panzer ums Leben gekommen. Doch die Parolen der Parteiführung sprachen vom Vorbild Sowjetunion, den man große Denkmäler und Paläste baute. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, war ein Satz, der uns immer wieder eingehämmert wurde. Wer im Beruf oder Studium vorwärts kommen wollte, musste in die deutsch-sowjetische Freundschaft eintreten. Die Staatsführung der SU durfte in keiner Weise angegriffen oder kritisiert werden. In der Schule war Russisch Pflichtfach, was aber dazu führte, dass wir mit einer großen Aversion diese Sprache über uns ergehen ließen. Unsere Russischlehrerin Mascha war in Moskau ausgebildet und hatte nicht nur die Sprache, sondern eine fanatische Begeisterung für die kommunistische Idee mitgebracht. Alle Erfolge der SU wurden uns als Weltneuheiten und epochemachenden Fortschritt der Menschheit präsentiert. In der 6. Klasse brachte ich einmal die Zeichnung einer eigenen Erfindung mit in den Unterricht, auf die ich sehr stolz war. Eine Straßenbaumaschine, die den alten Asphalt aushebelt, aufarbeitet, mit heißem Teer vermischt und mit neuen Split wieder als Straßenbelag aufbringt. Ein Monstrum von mindestens 25 Meter Länge. Als ich dies meinem Banknachbarn zeigte, kam Mascha durch die Reihen und ich musste erklären, was ich da gezeichnet hatte. Genüsslich schwärmte ich von meiner Erfindung und ein Mädchen, auf das ich scharf war, blickte mich bewundernd an. Mascha winkte ab. So was haben wir in der Sowjetunion doch schon längst. Steck das weg und dekliniere in Russisch, ich baue eine Straße. Natürlich gelang mir das nur fehlerhaft. Als ich dann die richtigen Sätze nachsprechen sollte, tat ich es in der melodisch rauchigen Stimme der Parteireden, die uns aus Rundfunk und beginnenden Fernsehen wohl bekannt war. Das trug mir eine satte 5 ein. wegen Verunglimpfung der wunderbaren Sprache, die in allen friedliebenden Staaten der Welt bald zur Pflichtsprache wird. Kein Wunder, dass ich auf Russisch nicht gut zu sprechen war. Russen waren für mich Besatzer, die mit ihren Kolonnen die Straßen verstopften und mit stinkenden Auspuffgasen die Luft verpesteten. Nach der Friedlichen Revolution in der DDR und dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es auch Kontakte zu Christen in Russland. CVJMs entstanden in Russland, Weißrussland und in fast allen ehemaligen Ostblockstaaten. 1993 nahm ich an einer internationalen Konferenz in Prag teil, wo CVJM-Sekretäre aus ganz Europa zusammenkamen. Plötzlich waren da auch russische Stimmen zu vernehmen. Da ich die meisten Vokabeln wieder vergessen hatte, klang für mich mancher Beitrag der russischen Teilnehmer wie Parteipropaganda. Ich hatte große Mühe, die Sprache auch nur zu ertragen. Ich gestehe, dass ich ihnen erst misstraute. Die Übersetzung machte schon klar, dass sie engagiert für die neue Ausrichtung der Jugendarbeit in ihrem Land argumentierten. Aber der Tonfall und die russischen Wortwendungen weckten in mir keine guten Gefühle. Nach intensiver Arbeit haben wir am Abend miteinander gebetet. Eine Gebetsgemeinschaft in mehreren Sprachen vereinte uns miteinander. Plötzlich fing Bruder Michalski, einer der russischen Sekretäre, an zu beten. In dieser mir so verhassten Sprache. Er sprach in diesem Tonfall mit diesen Worten mit meinem Gott. Da kamen mir die Tränen über mich und meine hartherzige Einstellung. Vor allem waren es aber Freudentränen darüber, dass ich echte Brüder in Jesus habe in einem Land, das ich bisher innerlich von Gottes Liebe ausgeschlossen hatte. Aufrichtig wünschte ich mir, Bruder Michalski möchte noch einmal ein lautes Gebet sprechen. Der Wunsch wurde erfüllt und ich lauschte mit glücklichem Herzen einer Sprache, die an diesem Abend für mich eine neue Bedeutung bekam. Nach der Gebetsgemeinschaft bin ich auf Michalski zugegangen, habe ihn umarmt und ihm mit meinen russischen Brocken gesagt, dass er mein Freund in Jesus Christus ist. Seit Prag haben wir uns hin und wieder gesehen und ich freue mich, jedes Mal ihn zu treffen. Uns verbindet mehr als nur eine Dienstgemeinschaft im weltweiten CVJM. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat, zum Lob Gottes. Alte und Junge, Akademiker und Nicht-Akademiker, Österreicher und Nicht-Österreicher, so wie Gott uns zusammengestellt hat. Amen.